Ja, und ich möchte auch gleich zur Sache kommen, wenn wir hier das Wort Gottes zusammen hören. Denn die Predigt ist natürlich ein bisschen kürzer, weil wir erwarten schon, was hier noch kommt, nämlich das Wichtigste, die Taufhandlung von zwei Täuflingen, und wir haben noch ein Abendmahl und Verschiedenes. So komme ich denn doch gleich zur Sache. Geht es um den Advent und um eine Taufe? Und als ich die Einladung bekam für diese Predigt, war das für mich eine besondere Herausforderung. Ich habe mich gefragt, in welche Richtung predige ich denn? Wir haben hier den zweiten Advent, und bisweilen habe ich das immer so gehalten, das war mein Usus, dass ich in der Weihnachtszeit, wenn ich denn gepredigt habe, über Jesus Christus, Weihnachten, den Advent gepredigt habe. Nicht, dass ich abhängig bin vom Kirchenkalender, aber ich halte das für richtig. Am Ausklang des Jahres wird man ein bisschen meditativer, ja. Da kommt man nicht mehr, du musst, du sollst, und jetzt haben wir Herausforderungen zu bestehen. Das kann man dann ab Januar, Februar wieder. Aber gleichzeitig haben wir eine Taufe, und ich dachte mir, wie können wir das vereinen, indem wir Johannes den Täufer hier einmal zu Worte kommen lassen. Johannes dem Täufer ist, glaube ich, eine gute Wahl, denn mit Johannes dem Täufer spricht der Täufer zu den Täuflingen. Und was hat der Täufer den Täuflingen zu sagen? Leute, bereitet euch vor auf den Advent, der Herr kommt wieder. Und so haben wir an einem Advent und einem Taufgottesdienst, glaube ich, den richtigen Mann. Und ich lese Jesaja Kapitel 40 ab Vers 3. Jesaja Kapitel 40 ab Vers 3. Da steht: Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckrige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Hier über Johannes dem Täufer. Wenn man mal hier die Randnotizen sich anguckt, dann ist das ja sehr aufschlussreich, was wir hier finden. Da steht nämlich, wenn wir die dazu nehmen, eine Stimme ruft, horch, es ruft einer, wichtig, bedeutend, für Täuflinge, für Leute, die noch im Begriff sind, sich taufen zu lassen. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Eine bildhafte Sprache, hier haben wir eine Anweisung, hier gilt es, irgendwas zu tun. Räumt auf, habe ich hier wörtlich, ja, Fußnote 4 für die, die Elberfelder haben. Räumt auf durch Beseitigung von Hindernissen, da werden wir drüber zu sprechen kommen. Also hier, Johannes der Täufer. Und ich frage zunächst, wo hören wir denn diese Stimme, von der die Rede ist? Wo hört der Täufling, derjenige, der sich überlegt, ob er sich noch taufen lassen möchte, wo? Diese Frage finde ich ganz entscheidend und aufschlussreich die Antwort, nämlich in der Wüste. Haben wir gerade gehört und gelesen. Eine Stimme ruft, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Das kann man ja sagen, ist ja eigentlich relativ unerheblich, nicht? Wo Johannes der Täufer sich aufhielt. Übrigens war er ein komischer Mensch. Wenn wir gerade noch gesagt haben, der passt wunderbar in einen Gottesdienst wie diesen, ich sage, den hättet ihr als Pastor nicht genommen, weder in Bremerhaven noch in Cuxhaven. Ja, garantiert nicht. Den Paulus nicht und Johannes den Täufer schon überhaupt gar nicht. Nein. Hat er sich ernährt von Heuschrecken und von was für Gesocks, und sein Aufenthaltsort, sein Lieblingsaufenthaltssetting war die Wüste, und da kam die ganze Community dann immer hin. Oh ja, okay, da könnte man einiges zu sagen, aber wir fragen weiter, wo hört man die Stimme des Rufenden? Übrigens ist ja eine geistinspirierte Stimme. Es ist der Heilige Geist, der hier ruft. In der Wüste. Und die Wüste, das wissen wir alle, das wissen besonders die Bibelkundigen, ist ja ein Platzhalter für gewisse Lebensumstände. Und hier das Wort der Ermutigung von Johannes den Täufer an die Täuflinge. Denn wissen wir, was im Leben noch so alles kommt. Wir hören die Stimme Gottes, wir hören die Stimme des Heiligen Geistes, des Täufers, hier besonders in der Wüste. Nochmal, ein Platzhalter für gewisse Lebensumstände. Was für ein Platzhalter ist es denn? Um was handelt es sich denn? Was für Lebensumstände sind es denn, wo wir die Stimme Gottes hören, besonders dann die Stimme Gottes hören sollen? Israel kreiste 40 Jahre wo? In der Wüste. David floh vor Saul, wohin? In die Wüste. Hier ging es um existenzielle Fragen. Hier ging es an sein Geld, hier ging es an seine Gesundheit, hier ging es an seine Familie, hier ging es um alles. Und das ist der Ort, der diesen Mann, der diesen berufenen Menschen in die Wüste treibt. Das ist übrigens der Ort, wo Mose hin musste, als er mit dem Volk vor Pharao flog. Wieder existenzielle Bedrohung. Die Sparkasse sagt, dein Haus ist weg. Der Arzt sagt, ich kann dir nicht mehr helfen. Dein Kontostand zeigt dir rot vor Augen. Wohin floh Mose und das Volk? In die Wüste. Elia wollte irgendwann nicht mehr. Elia wollte sterben. Wo? In der Wüste. Er hatte Depressionen, eine schwere depressive Episode, Angst- und Panikattacken und wollte nicht mehr. Und man belächelt ihn immer, ja, er läuft weg da vor der Frau. Nein, nein, der konnte nicht mehr und diese Frau war die mächtigste Frau im Staat und sie war Herrscher über Leben und Tod und den Arbeitsplatz und die Finanzen und die Gesundheit von Elia und er wollte nicht mehr. Wir fragen, wo hören wir die Stimme des Heiligen Geistes? Wo hören wir die Stimme Gottes? Der Täufer zu den Täuflingen in der Wüste. Jesus wurde versucht, bevor er öffentlich begann zu wirken, vom Leibhaftigen in der Wüste. Der Heilige Geist führte ihn da hinein, er führte ihn dahin durch und er führte ihn in einen bevollmächtigten Dienst. Ich spreche am Anfang so viel über die Wüste, nicht, dass wir hier nachher noch alle schwermütig werden, aber ich sehe keinen Grund dazu, denn das Happy End naht. Wenn wir sehen, die Wüste erfüllt einen Sinn und einen Zweck. Aber ich möchte noch mal einmal an dieser Stelle verharren dürfen, wenn wir darüber nachdenken, wo wir Gottes Stimme hören. Denn ich weiß, so wie du, wie wir alle, die Adventszeit, auf die die Stimme Gottes uns vorbereitet, immer wieder neu, der Herr kommt, macht dich bereit, ist häufig eine sehr schöne Zeit. Wenn wir in diesen Bildern weitersprechen wollen, eine Oase, ja? Aber für manche ist es vielleicht auch in diesen Tagen eher eine Wüste. Vielleicht war das letztes Jahr anders. Aber vielleicht ist es gerade für den Einzelnen. Und dann ist vielleicht diese Predigt und dieses Wort vom Täufer für dich. Er weiß, die Stimme weiß. Nicht immer ist die Adventszeit eine Oase. Manchmal ist es eine Wüste. Ich erinnere mich. Jetzt gerade letzte Woche, erster Advent, mit der Familie über den Weihnachtsmarkt in Bremen. Das ist keine Wüste. Das ist ganz ordentlich. Wir hatten eine Devise: Eat all you can eat. Wir gucken mal nicht drauf und dann Abstecher dann auch mal da in den Buden, wo man sich aufwärmen kann. Ich meine nur zum Aufwärmen und wir hatten eine gute Stimmung und es war eine schöne Zeit. Das ist keine Wüste. Und einen Tag später, wir haben meinen Geburtstag nachgefeiert, dann in der Komturei, übrigens eine Empfehlung für dieses schöne Restaurant in Bremen, so ein mittelalterlicher Keller, irgendwie 16. Jahrhundert, alles noch wie damals und dann richtig eine schön, wie hieß das, ein Räuberspieß haben wir uns auffahren lassen. So ein Degen mit Fleisch aufgereiht, flambiert und so weiter. Das war ganz toll. Ein schönes Glas Bier dazu. Das ist keine Wüste. Das ist keine Wüste. Aber ich erinnere mich, dann während meiner Studienzeit, seiner Zeit in Kanada, Weihnachten im Ausland. Und ich war schrecklich krank. Und nach einem Semester zu versuchen, alles in Englisch abzuwickeln, war ich war schon kurz vorm Burnout. Als mich dann eine Familie mitgenommen hatte, dann von in Ontario rüber ganz rechts nach Neufundland, mit dem Auto die Stunde, ich kriegte kein Wort raus. Da kriegte ich schon ein reingepult sozusagen vom Autofahrer, warum ich nicht rede. Als wir dann da waren, musste ich mich berappeln und war ja eigentlich schöne, da macht man Urlaub, aber mir war nicht nach Urlaub, das war Wüste. Mitten in Eis und Schnee und bei strahlendem Sonnenschein und Leute drüben da in Kanada ist der Winter anders als hier, ja? Ich bin ja gerne hier, ich bin Nordlicht und gerne an der Küste, aber das ist kein Winter, ja? Die haben da 10 Grad minus, 15 Grad minus, aber so hoch Schnee und strahlender Sonnenschein jeden Tag, das war so stark. Aber wenn es dir innen drin eine Wüste ist, dann kann draußen noch so herrlich sein. Und dann war das ja irgendwie so, dass die Familie, das waren Pastorenfamilie und französischsprachig und dann ging es in den Weihnachtsgottesdienst. Alter, auf Französisch, 3 Stunden, gefühlte 12 Stunden. Ich war froh, als dieser Gottesdienst vorbei war. Der Höhepunkt war dann, als die Pastorenfrau mich mit dem Namen von ihrem Hund ansprach. Wüste. So kann die Adventszeit auch kommen, ja? Alter, ich dachte, wenn ich die wiedersehe. Ja, mal Wüste, mal Oase. Und wir erwarten die Stimme Gottes in der Oase, aber besonders in der Wüste. Diese Zeiten sind echte Chancen. Prälat Bernhard Fellenberg hat es mal so formuliert, Zitat. Krisenzeiten sind immer Zeiten, die Menschen dazu bringen, die eigene Beziehung zu Gott zu klären. Erwarten wir die Stimme Gottes besonders in der Wüste. Und jetzt ertrag mich noch eine Minute und dann gehen wir raus aus der Wüste, ja? Ich fange damit an, weil danach geht es dann ja irgendwann geht's ja raus aus dem Tal wieder. Israel war 40 Jahre in der Wüste. Danach waren sie fit für die Landeinnahme. Diese Zeiten erfüllen einen Sinn und einen Zweck und Gott spricht in diese Zeiten. Josua kloppte sich 40 Jahre lang mit den Amoritern und Ebusitern und welchen auch immer. Und danach wusste er, diesen Kampf kämpfe ich, diesen lasse ich aus. Und wenn er eine Schlacht zog, gewann er jedes Mal. Außer Ai. David floh in die Wüste. Als er wieder rauskam, war er fit für den Thron. Elia wollte dort sterben. Er war wirklich am Ende. Und manche sind tatsächlich nicht rausgekommen. Elia hatte den Geist Gottes. Und dann guck mal im Alten Testament. Danach ging es erst richtig los. Lass dir nicht einreden, dass das nicht wieder wird. Dass die Kraft nicht wieder kommt. Die größten Wunder und die stärksten Dinge und die mächtigsten Worte, auch vor Fürsten und Königen, sprach er, nachdem er aus der Wüste kam. Jesus wurde versucht in der Wüste. Das hätte jedem Menschen den Verstand geraubt, was er dort sah und hörte. Er ging raus und begann seinen Dienst. Wo hören wir die Stimme, die uns auf Jesu Wiederkunft vorbereitet? Der Täufer sagt den Täuflingen in der Wüste. Aber wir fragen weiter, wozu hören wir die Stimme, die uns auf Jesu Wiederkunft vorbereitet? Wir finden es hier in Vers 3. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn. Wozu? Damit wir innerlich in uns, in unseren Herzen den Weg des Herrn bahnen. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Wozu hören wir diese Stimme? Vers 4. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckrige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Dann kommt der Messias. Und das sind ja Bilder, die wir hier haben. Hügel und Ebenen und so weiter. Und dann kommt die Planierraupe von Reinhard Bonnke und macht alles zu einem Feld, auf das 1 Million Leute drauf Platz haben. Hier wieder der Reinhard Bonnke-Fan. Ja? Das ist ja, bevor es dann so richtig losgeht, kommen die Planierraupen. Aber dieses meint uns, in unseren Herzen gilt es, Vorbereitung zu treffen. Das sehe ich hier. Bevor ein neues Geschehen geschieht, bereitet der Herr in uns, in unseren Herzen etwas vor. Was denn? Was muss denn passieren? Johannes der Täufer sagt ja was dazu, inspiriert durch den Heiligen Geist. Wir können es sehen im Lukas-Evangelium Kapitel 3, Vers 3 zum Beispiel. Und er kam in die ganze Umgegend des Jordan und predigte die Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Die Vorbereitung bedeutet Buße tun, umkehren, gewisse Sachen, die man tut, lassen, ablassen, Umkehr, wissen, was richtig ist vom Wort Gottes her und es tun. Und hier ergreife ich mal die Chance. Johannes der Täufer, dem ging es ja darum, dass Leute, die noch nicht getauft waren, sich taufen lassen. Deswegen war für Johannes dem Täufer ganz klar, und er hatte ja einen Auftrag von oben, von dem Heiligen Geist, Leute, lasst euch taufen. Ja, jetzt kann man Theologie hier und Theologie so und zählt das schon oder zählt das noch nicht? Johannes der Täufer war da also weniger, wie soll man sagen, diplomatisch und weniger theologisch. Rein, runter, raus, Buße tun, sich taufen lassen. Ja? Das gefällt uns, oder? Ja, das ist alternativlos. Und dass das so wichtig war, demonstrierte Jesus höchstpersönlich, indem er zu Johannes, dem Täufer, ging und sagte, bitte taufe mich durch Untertauchen und dann geht das wieder hoch. Und das sehen wir in ein paar Minuten. Und deswegen sind die Taufgottesdienste ja so besondere Gottesdienste auch. Weil das schön ist, mit anzusehen. Es ist alternativlos. Man wird in den Tod Jesu hineingetauft und kommt zu neuem Leben wieder raus. Und deswegen der Appell, hier mache ich mal das so ganz traditionell, in Predigerweise, wenn Sie noch nicht getauft sind, durch Untertauchen, dann ist die Gelegenheit, darüber nachzudenken und sich positiv zu entscheiden und sich taufen zu lassen. Egal, was die Nachbarn und Verwandten sagen. Und das öffentlich. Wozu? Damit man innerlich sich vorbereiten kann. Und zum Dritten und zum Schluss, was verheißt uns die Stimme, die uns auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet? Was verheißt sie uns? Und hier haben wir etwas ganz Schönes. Wir haben es gelesen im Jesaja Kapitel 40, Vers 5. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Was verheißt uns die Stimme? Wir sollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das wollen wir. Und hier sind bestimmt ganz viele, vielleicht die Überzahl hier unter uns, die einen Geschmack bekommen hat von der Salbung des Heiligen Geistes, von der Herrlichkeit. Wir wünschen uns das. Deswegen unsere Gebetsstunden, deswegen zu Hause. Herr, schenk es in einem Gottesdienst wie diesen. Herr, schenke es bei uns zu Hause im Wohnzimmer. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich pflege zu sagen an dieser Stelle immer wieder neu, wer einmal den Heiligen Geist geschmeckt hat, man kann danach tun und lassen, was du willst. Man kann, gut, ich will zurückhaltend formulieren, es kann trockener werden und aber trocken. Man ist verdorben für die Normalität. Man will die Herrlichkeit und man will sie immer mehr. Und das ist uns durch die Stimme des Heiligen Geistes verheißen. Johannes Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch, Jesus wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und von Wahrheit. Und wenn man hier über die Herrlichkeit nachdenkt, wie findet man die richtigen Worte? Herr, schenkt die richtigen Worte. Herr, schenkt doch gerade jetzt eine Offenbarung deines Heiligen Geistes, ein Geschmack dieses für den Heiligen Geist, für seine Herrlichkeit. So dieses Wissen, dieses Empfinden, die Zeit spielt keine Rolle. Dieses Zeitlose, schenk es wieder neu. Und das ist mein Gebet. Herr, schenk es gerade jetzt. Wir versuchen, Worte zu finden und die Bibel versucht uns, nein, sie versucht nicht, sie gibt uns Bilder, geistinspirierte Bilder, archetypische Bilder, um in unseren Herzen ein Verlangen und Hunger nach der Herrlichkeit und den Heiligen Geist zu wecken. Wie können wir die Herrlichkeit Gottes vergleichen und wir versuchen, Worte zu finden? Die Herrlichkeit Gottes ist wie das Meer und wir denken, wir kennen das Meer. Wir sind alle hier Küstenleute. Und wenn wir dann auf dem Deich stehen oder auf der Alten Liebe und da bei schönem Wetter dann in die Mündung hineingucken, die Elbmündung ins Meer, dann haben wir einen Eindruck davon, wie groß Gott ist, wie herrlich Gott ist. Und wir denken, wir wissen, wie das Meer aussieht, weil wir haben es ja schon gesehen. Wir sehen Ebbe und wir sehen Flut. Wir denken, wir wissen, wie es funktioniert. Wir sehen das Meer, weil wir denken ja auch dass, wie Gott, weil wir haben die Herrlichkeit ja schon mal gespürt. Mal ist das Meer ruhig, mal aufgewühlt, mal aufbrausend. Das Meer ist eine herrliche Kulisse für die Segelboote, für die Sail, die wir jetzt gerade hatten. Und wir haben das Meer schon mal gesehen, so wie wir die Herrlichkeit Gottes schon ein bisschen und ansatzweise gespürt haben. Aber wir wollen viel mehr. In einem Pfingstjubel ist von Tropfen der Gnade die Rede, nicht? Tropfen der Gnade, sie kommen. Wir kennen die Tropfen und wir bitten, dass Ströme des Segens soll fallen auf uns. Und wir denken, wir kennen die Herrlichkeit Gottes. Wie wir denken, dass wir das Meer kennen. Kennen wir die Lebensform in 1000 Meter Tiefe? Hier oben im Nordatlantik kommt man nicht 1000 Meter tief, glaube ich, nein? Selbst bei Flut nicht. Wissen wir wirklich, was sich bei 11.000 Meter in der Tiefe abspielt? In absoluter Finsternis, was da für Lebensformen sind? Das älteste Tier der Welt, habe ich mal irgendwann nachgelesen, sei angeblich 5000 Jahre alt. Irgendwo da unten in den Tiefen des Meeres. Das ist ein Schwamm. Mit dem möchte ich mich mal unterhalten. Weißt du, 5000 Jahre. Alter, als Jesus am Kreuz gestorben war, war der circa 3000 Jahre alt. Wenn der Nachrichten senden könnte, der Schwamm. Bis der eine Sendung fertig hat, das dauert 100 Jahre, ja? Aber der hat die ganze Geschichte der Menschheit von David hat er miterlebt. Kennen wir das Antlitz des Meeres bei Windstärke 12? Wie sich ein Kavenzmann aufbaut, 30 Meter eine Wand. Und alles platt macht, was da vor sich bewegt. Wir kennen das Meer nicht. Wir kennen die Herrlichkeit Gottes nicht. Wir kennen die Tropfen. Aber wir wollen das Ganze haben. Wir versuchen da Worte irgendwie zu finden, um die Herrlichkeit Gottes zu beschreiben. Und wissen genau, ich kann auch versuchen, viele Worte zu machen. Wir brauchen eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Herr, geselle dich mit deinem Heiligen Geist hinein in unsere Worte, in unsere Versammlung, in unser Leben. Ich möchte es mal so versuchen, wenn wir nachdenken und versuchen, der Herrlichkeit Gottes nachzuspüren. Die Herrlichkeit bedarf immer des Geistes. Da, wo wir die Herrlichkeit Gottes suchen, suchen wir den Heiligen Geist. So wie das Meer nie alleine ist, sondern da ist immer der Wind. Der Meer und das Wind, Wind und Meer gehören zusammen. Vom Meer ohne Wind, das gibt es nicht. Es offenbart sich der Heilige Geist, wenn du nach der Herrlichkeit Gottes suchst. Im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 8 finden wir, der Wind weht, wo er will und du hörst sein Sausen. Wörtlich, du hörst seine Stimme, aber du weißt nicht, wo er kommt und wohin er geht. Und wenn wir aufs Meer blicken, spüren wir den Wind und sehen wir den Wind. In einem Lied von einem Herrn Naidu heißt es, Zitat, Glaubst du, dass der Wind weht, weil irgendjemand sagt, Wind weh jetzt? Glaubst du, dass die Sterne, die am Himmel stehen, leuchten, weil irgendwer sie anknipst? Glaubst du das? Glaubst du, dass die Elemente tun, was sie wollen und nicht, was sie wollen, sollen und nicht, was sie wollen? Glaubst du, dass der Wind weht, weil irgendjemand sagt, Wind weh jetzt? Im Johannesevangelium heißt es so, der Wind weht, wo er will und du hörst seine Stimme, aber du weißt nicht, wo er herkommt und wohin er geht. Manchmal, wenn ich mir zuhöre, dann weiß ich auch nicht genau, wohin ich gehe. Und so versuchen wir uns dem anzunähern und beten, Heiligkeit Gottes, Herrlichkeit Gottes, offenbar dich. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Der Wind und die Herrlichkeit sind eins. Und wir beten, Herr, schenke deinen Heiligen Geist, schenke neu deine Herrlichkeit. Und wenn wir einmal drüben sind, und so möchte ich meine kurze Predigt beenden dürfen, dann werden wir das Ganze haben. Das ist die Fülle des Meeres. Dann tauchen wir ab, dann tauchen wir ein, dann geht es runter in die Tiefen, bis auf den Meeresgrund sozusagen. Dann werden wir es alles haben. Bis dahin sind wir noch am Ertasten, aber dann haben wir es. Ein Herr John Bradford hat über den Himmel, der uns erwartet und von dem Johannes der Täufer berichtete und auf den er uns vorbereitet, Folgendes gesagt. Damit schließe ich die Predigt. Obwohl ich hier hungere, werde ich dort die Fülle haben. Obwohl ich hier strauchel, werde ich dort erfrischt werden. Und obwohl ich hier als ein Toter gelten werde, werde ich dort in beständiger Herrlichkeit leben. Der Himmel ist die Stadt, die den Gefangenen verheißen ist, die Christen befreien wird. Es ist das Königreich, das denen zugesagt ist, die Christus krönen wird. Dort ist das Licht, welches niemals erlöschen wird. Dort ist die Gesundheit, die nie beeinträchtigt werden wird. Dort ist die Herrlichkeit, die niemals entstellt wird. Dort ist das Leben, welches keinen Tod schmecken wird. Und dort ist der Ort jenseits aller Vorstellungskraft dieser Welt. Dort ist die Welt, die niemals abnehmen wird. Es wird dort jedes Bedürfnis befriedigt, umsonst und ohne Geld. Dort gibt es keine Gefahr, sondern nur Frohsinn, Ehre, Gesang, Lob und Dank gegenüber dem himmlischen Jahwe, ihm, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, das hier geschlachtet wurde und nun regiert in der Höhe. Oder wie auch immer es einmal sein wird. Es wird auf jeden Fall gut. Wo hören wir die Stimme? In der Wüste. Wenn es dir so geht, gerade jetzt, sind wir ermutigt. Gerade in solchen Lebensumständen möchte der Herr hineinsprechen. Wozu hören wir seine Stimme? Damit wir Chance haben, umzukehren, Buße zu tun, so wie die Täuflinge das ja auch angedeutet haben. Da geschah etwas, eine Kehrtwende und jetzt rein ins Wasser. Es ist ganz anders, ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Was verheißt die Stimme? Wir wollen mehr von ihm, Herrlichkeit, sein Wind weht, sein Geist soll kommen, die Herrlichkeit und der Wind Gottes. Das ist, was die Stimme verheißt. Und ich sage Amen.